Hundeschule for Lucky Paws. Vertrauen schaffen, Empathie leben und Selbstbestimmung fördern. Fortschritt erleben.
Herzlich willkommen zur 5. Podcast-Folge von For Lucky Paws Inside. Heute möchte ich mit euch über das Thema Ernährung und Hundegesundheit sprechen. Der Einfluss der richtigen Fütterung. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere Hunde ist die Ernährung das Fundament für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Ein optimal abgestimmter Futterplan legt die Basis für Vitalität, für ein starkes Immunsystem, für eine hohe Lebensqualität. Gleichzeitig kann aber auch eine falsche oder einseitige Ernährung zu Übergewicht, Gelenkproblemen, Verdauungsstörungen oder Hauterkrankungen führen. Heute erfährst du, warum professionelle Ernährungsberatung für Hunde sinnvoll ist, welche Nährstoffe für deinen Hund unverzichtbar sind, wie du den Energiebedarf je nach Lebensphase ermittelst und welche Fütterungsstrategien sich bewährt haben. Eine artgerechte Fütterung beeinflusst nahezu alle Körpersysteme deines Hundes. Dazu zählt zum Beispiel das Immunsystem, eine ausreichende Mikronährstoffzufuhr, das heißt Vitamine und Spurenelemente sind essentiell, um Abwehrzellen zu stärken und die Infektanfälligkeit zu reduzieren. Hochwertige Proteine gewährleisten einen Gewebeaufbau und die Gewebereparatur, das heißt, sie sind super wichtig für Muskeln und Knochen. Essentielle Fettsäuren Omega 3 und 6 fördern die Hautbarriere und verleihen dem Fell Glanz. Daneben unterstützen Ballaststoffe und präbiotische Fasern eine gesunde Darmflora und beugen Durchfall vor. Eine ausgewogene Kalorienzufuhr verhindert Über- oder Untergewicht und reduziert damit metabolische Erkrankungen wie Diabetes. Langfristig kann eine individuell angepasste Ernährung altersbedingten Erkrankungen entgegenwirken und die Lebensspanne deines Hundes signifikant erhöhen. Welche Makro- und Mikronährstoffe gibt es jetzt? Ich habe euch einmal einen kleinen Überblick zusammengestellt. Makronährstoffe sind zum Beispiel Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Proteine bestehen aus essentiellen Aminosäuren, die für den Muskel- und Zellaufbau notwendig sind. Fette sind Energiespeicher und Träger fettlöslicher Vitamine. Und die Kohlenhydrate sind schnell verfügbare Energie- und Ballaststoffe. Daneben gibt es noch die Mikronährstoffe. Das sind Calcium, Phosphor, Vitamin A, D, E, B-Komplex, Zink und Eisen zum Beispiel. Das Calcium ist wichtig für Knochen und zur Zahnbildung, Phosphor für den Energiestoffwechsel und zur Knochenmineralisierung, Vitamin A für eine gute Sehkraft und die Hautregeneration, Vitamin D ist notwendig für die Calciumaufnahme und das Immunsystem, Vitamin E dient als Zellschutz und Antioxidanz. Der Vitamin B-Komplex unterstützt den Energiestoffwechsel und die Nervenfunktion. Zink ist wichtig für die Haut- und Fellbildung sowie für die Wundheilung und Eisen für den Sauerstofftransport. Die Mikronährstoffe sind in Fertigfutter meistens ausgewogen dosiert. Bei selbstgekochter oder bei Barfrationen ist eine Supplementierung oft notwendig, um Defiziten vorzubeugen. Darauf komme ich später aber auch noch einmal zu sprechen. In den unterschiedlichen Lebensphasen haben unsere Hunde einen unterschiedlichen Energiestoffwechsel. Welpen und Junghunde haben grundsätzlich einen hohen Energiebedarf. Sie wachsen noch, die Knochen müssen noch reifen und auch das Immunsystem benötigt Energie. Oft werden Welpen und Junghunde noch 3 bis 4 Mal täglich gefüttert. Für Welpen und Junghunde gibt es außerdem bei den Fertigfuttern meistens ein spezielles Welpenfutter, Der Unterschied ist oft oder liegt oft in dem angepassten Calcium-Phosphor-Verhältnis. In Futtermitteln von oder für erwachsene Hunde ist ein anderes Calcium-Phosphor-Verhältnis notwendig. Bei den erwachsenen Hunden geht es in der Regel um eine umfassende Bedarfsdeckung von allen notwendigen Nährstoffen. Sie werden oft ein- bis zweimal täglich gefüttert und es gibt gegebenenfalls saisonale Anpassungen, je nachdem, wie hoch der Bewegungsdrang oder die Auslastung ist. Unsere Hunde-Senioren haben dahingehend oft einen reduzierten Kalorienbedarf. Der Grundumsatz geht in der Regel um bis zu 20% zurück im Vergleich zum Alter oder zu der Zeit davor. Daneben geht der Proteinbedarf nach oben und oft kommen Supplemente zur Gelenksunterstützung dazu, je nachdem, was man möchte. Auch Sport- und Arbeitshunde haben einen veränderten Bedarf. Es gibt zum einen einen erhöhten Kalorien- und Fettbedarf. Sie benötigen bis zu zweimal mehr Energie im Vergleich zu einem Hund, der sich weniger bewegt. Auch das Timing der Fütterung muss gewählt werden. Kohlenhydrat- und Proteinzufuhr vor und nach intensiven Einheiten fördern eine gute Regeneration im Anschluss. Egal in welcher Lebensphase sich dein Hund befindet, regelmäßiges Wiegen und die Beurteilung der Körperkondition sind essentiell, um Gewichtsschwankungen schnell zu erkennen und die Futtermenge gegebenenfalls anpassen zu können. Welche Fütterungsformen gibt es? Man hat ganz verschiedene Möglichkeiten, seinen Hund zu ernähren. Einmal gibt es das Trockenfutter, beziehungsweise man kann es grundsätzlich unterteilen in Fertigfutter und selbst zubereitete Rationen, also selbst zubereitetes Futter. Beim Fertigfutter hat man Trockenfutter und Nassfutter. Manchmal gibt es noch halbfeuchte Futter, je nachdem, welche Aufteilungsform man gerade vor sich liegen hat in der Literatur. Beim Trockenfutter hat man Vorteile wie eine hohe Praxistauglichkeit. Ich kann es sehr lange lagern, ohne dass es schlecht wird. Es ist schnell zubereitet, zubereitet in Anführungsstrichen, das heißt, es ist schnell im Napf. Und oft wird auch ein Schleifeffekt herangezogen oder als Vorteil genannt, sodass Zahnstein reduziert wird. Das ist ein umstrittener Vorteil, der nicht wirklich belegt ist. Bei manchen Hunden scheint das zu funktionieren. Bei anderen Hunden, gerade die, die wenig kauen, hat es einen sehr geringen Effekt. Nachteil von Trockenfutter ist der geringe Feuchtigkeitsgehalt. Das heißt, über die Nahrung wird sehr wenig Wasser zugeführt. Schrägstrich, der Hund hat einen erhöhten Wasserbedarf im Verlauf des Tages. Ein weiterer Nachteil von Trockenfutter ist ein erhöhter Kohlenhydratanteil. Oft hat man im Trockenfutter sehr hohe Anteile von Kohlenhydraten. Vorteile von Nassfutter liegen einmal in einer sehr hohen Akzeptanz unter den Hunden über den hohen Wasseranteil. Nassfutter besteht aus 70-80% Wasser. Das heißt, der Hund nimmt schon mal eine gute Menge an Flüssigkeit über das Futter zu sich. Und die weiche Konsistenz erleichtert auch älteren Hunden das Kauen. Die Nachteile von Nassfutter liegen darin, dass sie offen nach 2-3 Tagen verbraucht sein müssen und dass die Zähne weniger mechanisch gereinigt werden. Unter den Nahrung oder unter dem Futter, was man selbst zubereitet, gibt es einmal die Möglichkeit von BARF. BARF bedeutet biologisch artgerechte Rohfütterung und die Vorteile liegen darin, dass es eine naturnahe Fütterung ist und eine hohe Feuchtigkeit beinhaltet. Zudem kann ich individuelle Proteinquellen wählen. Das heißt, der Vorteil von den selbst zubereiteten Rationen liegt darin, dass ich eine maximale Kontrolle von dem habe, was im Futternapf landet. Die naturnahe Fütterung, die oft als Vorteil genannt wird, liegt oder ist begründet darin, dass das der Grundansatz von Barfen war, dass der Hund das gesamte Tier bekommt. Das heißt, man stellt die Ration so zusammen, dass er wie im Ursprung der Wolf ein ganzes Tier zu sich nimmt. Das ist aber heute bei den aktuellen oder bei den meist praktiziertesten Barfformen gar nicht mehr der Fall, sondern es wird relativ viel ersetzt. Also zum Beispiel wird oft Knochen durch Knochenmehl ersetzt und auch bestimmte Nährstoffe müssen als Supplement hinzugefügt werden, da das, was im Futternapf landet, nicht alle Nährstoffe enthält, die der Hund benötigt. Nachteile vom Barfen sind einmal Hygienerisiken. Ich habe ein Risiko von Bakterien, die durch die falsche Zubereitung oder falscher Umgang mit dem Fleisch oder mit den Nahrungsmitteln zum Hund gelangen können. Und ich habe das Risiko eines Ungleichgewichts von Calcium-Phosphor-Verhältnissen. Insgesamt muss ich natürlich wissen, was ich tue. Sonst sind die Nährstoffe, die mein Hund benötigt, nicht im Futternapf und er bekommt eine Unterdeckung. Bei den selbstgekochten Rationen liegen die Vorteile ähnlich. Das heißt, auch hier habe ich eine volle Kontrolle über Zutaten und Qualität sowie über Herkunft der Zutaten. Und ich kann eine schonende Zubereitungsform wählen wie Dämpfen. Nachteile: Es ist sehr zeitaufwendig, aber auch Barfen ist zeitaufwendig und erfordert eine Supplementierung von Nährstoffen. Ein weiterer Nachteil liegt genauso wie beim Barfen auch darin, dass eine ungenaue Dosierung zu einem Mangel führen kann. Alle Futterformen können natürlich auch gemischt werden. An mich werden oft Fragen herangetragen, ob man zum Beispiel abends barfen kann und morgens Trockenfutter füttern kann, was oftmals als nicht möglich kommuniziert wird. Da ist es so, dass man das nicht, also ich sollte es nicht täglich gemischt Also ich sollte es nicht täglich immer anders machen, aber ein Hundemagen kann sich durchaus darauf einstellen, morgens Trockenfutter oder Nassfutter zu bekommen und abends etwas Selbstzubereitetes. Häufige Fehler und Risikofaktoren, die bei der Ernährung unserer Hunde auftreten, sind einmal eine zu hohe Leckerliquote. Mehr als 10% der Tageskalorien an Leckerlis, wenn ich zuführe, führt das zu Übergewicht. Beziehungsweise muss ich diese auch in die Ration mit einberechnen, was wiederum die Gesamtration von Barf oder selbstgekochtem reduziert und dadurch auch noch weniger Nährstoffe über die Nahrung zugeführt werden können. Dann gibt es eine einseitige Fütterung, das heißt die dauerhafte Nutzung einer bestimmten Sorte, zum Beispiel erhöht das Risiko für Nährstofflücken. Unsere Hunde haben ja essentielle Aminosäuren zum Beispiel, also Eiweiße, die sie nicht selbst bilden können, sondern über die Nahrung zu sich nehmen können. Und unterschiedliche Proteinquellen haben unterschiedliche Aminosäurenzusammensetzungen. Das heißt, wenn ich mich auf 2 bis 3 Fleischsorten festlege und die immer wieder mische, dann habe ich die größtmögliche Chance, dass mein Hund von allen essentiellen Aminosäuren etwas abbekommt, beziehungsweise ausreichend davon abbekommt, als wie wenn ich zum Beispiel nur Pute fütter. Dann habe ich auch nur die essentiellen Aminosäuren, die die Pute enthält und habe keinen Mix, sodass, also Rindfleisch enthält zum Beispiel andere oder mehr von anderen essentiellen Aminosäuren wie die Pute im Vergleich und dadurch habe ich eine Lücke, die in der Fütterung auftritt. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass ich durch eine unkontrollierte Ergänzung von Nährstoffen, genauso wie Omega-3 oder auch Vitaminen, ohne einer fundierten Bedarfsanalyse, dass ich die Nährstoffe auch überdecken kann. Das heißt, manche Nährstoffe können nicht einfach ausgeschieden werden, wenn sie zu viel zu sich genommen werden und wirken dann toxisch. Dann kann es natürlich auch zu einem Mineralstoffmangel kommen, wenn der Knochenanteil zu gering ist und der Muskelfleischanteil zum Beispiel zu hoch ist. Und zudem kann es natürlich auch passieren, dass der Wasserbedarf des Hundes nicht gedeckt ist und es zu einer Dehydrierung führt, / dass sich Harnsteine bilden oder auch Nierenerkrankungen. Grundsätzlich sollte dem Hund immer genügend Wasser zur Verfügung stehen. Vorbeugend kann man sich natürlich eine Ernährungsberatung hinzuziehen, individuelle Risikofaktoren früh erkennen und gezielt abstellen. Egal wie ich meinen Hund ernähre, es kann immer sein, dass es zu Allergien und Unverträglichkeiten kommt, die sich zum Beispiel durch einen chronischen Juckreiz, durch eine Bindegewebsreaktion, durch wiederkehrende Ohrenentzündungen, durch Beschwerden im Verdauungstrakt, also Erbrechen, Durchfall, durch Verhaltensänderungen, also Unruhe oder Apathie zeigen können. Wichtig ist dann, dass man eine Eliminationsdiät durchführt, also oft auch genannt als Ausschlussdiät. Das heißt, man nimmt einmal für 6 bis 8 Wochen ein hypoallergenes Futter. In der Regel nimmt man eine Proteinquelle, die der Hund noch nie bekommen hat, weshalb es auch ratsam ist, nicht alle Proteinquellen komplett zu mischen und dem Hund schon mal alles vorgestellt zu haben, weil man im Falle einer Ausschlussdiät eine Fleischsorte, eine Proteinquelle benötigt, die der Hund noch nie bekommen hat. Und das füttert man 6 bis 8 Wochen, bis alle Symptome der Allergie erstmal verschwunden sind. Und dann füge ich immer wieder für ein paar Wochen schrittweise einzelne Zutaten hinzu. Und wenn sich die Allergiesymptome wieder einstellen, dann kann ich sagen, dass der Hund diese Zutaten nicht verträgt. Da lohnt es sich aber auf jeden Fall, eine fachliche Begleitung durch einen Tierarzt oder einen Ernährungsberater hinzuzuziehen, um da auch ja ein bisschen an die Hand genommen zu werden durch so eine Ausschlussdiät. Und es ist nicht immer so einfach, weil der Hund auch daneben überhaupt gar nichts zu sich nehmen darf. Das heißt, auf dem Spaziergang nicht unterm Küchentisch. Ich muss zu 100% sicherstellen, dass der Hund nur diese eine Proteinquelle erstmal zu sich nimmt. Was kann eine professionelle Ernährungsberatung unterstützend tun? Einmal kann man eine ganzheitliche Ist-Analyse machen, das heißt, man schaut sich den Hund und seine Körperkondition an, man kann Laborwerte hinzuziehen, den Lebensstil, die Aktivität des Hundes und daraus eine Ist-Analyse aufbereiten. Dann gibt es wissenschaftlich fundierte Bedarfsberechnungen, wonach man den Nährstoffbedarf des Hundes und den Energiebedarf erstmal feststellt. Und dann wird ein maßgeschneiderter Fütterungsplan erstellt und im Anschluss auch erstmal noch überwacht und überprüft und gegebenenfalls angepasst bei gesundheitlichen Veränderungen. Zudem werden natürlich auch die Hundehalter geschult im Umgang mit den jeweiligen Futtermitteln und Ergänzungen und bekommen noch viele weitere zusätzliche Informationen, die beachtet werden müssen, wenn ich eine Nahrung zubereite. Gerade bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder einer Niereninsuffizienz haben Studien mittlerweile gezeigt, dass Hunde durch individuell angepasste Ernährung bessere Langzeitergebnisse erzielen. Das heißt, wenn man die Ernährung optimieren möchte, dann kommt immer erstmal eine Datenerhebung und schaut sich das Gewicht, das Alter, die Rasse, Aktivität, Gesundheitscheck etc. an, macht aufgrund dessen eine Bedarfsberechnung, dann wird die Fütterungsform zusammen festgelegt. Für mich muss die Fütterungsform immer zum Hund passen, aber auch zum Menschen. Und dann wird die Ration mit Zusatzstoffen optimiert. Dann kommt die Phase der Umstellung, das heißt, die neue Fütterungsform wird eingeführt. Das Ganze wird überwacht mit wöchentlichen Gewichtskontrollen, Fell- und Hautbeobachtungen zum Beispiel. Und dann auch evaluiert und gegebenenfalls wird der Plan nochmal angepasst. Langfristig empfehle ich immer, ein Futtertagebuch zu führen, wo dokumentiert ist, welche Portion, was für Zutaten und welche Beobachtungen gemacht worden sind. So kann im Nachhinein Zusammenhänge zwischen einzelnen Komponenten gut nachvollzogen werden. Auch regelmäßige Gewichtskontrollen sowie Blut- und Kotuntersuchungen sind eine gute Kontrolle über den Ernährungszustand deines Hundes. Wenn du dich also noch entscheiden musst, welche Möglichkeit oder mit welcher Art du deinen Hund ernähren möchtest, dann nochmal ein kleiner Überblick über Vor- und Nachteile. Also welche Fütterungsform. Es gibt einmal die selbst zubereitete Nahrung, die eine sehr hohe Akzeptanz und eine sehr gute Kontrolle über die Bedarfsdeckung in der Ration mit sich bringt aber einen hohen Zeitaufwand in der Zubereitung mit sich bringt und hohe Lagerkapazitäten notwendig macht. Die Fertignahrung hingegen hat eine einfache und schnelle Handhabung, hat eine lange Haltbarkeit, ist aber teilweise nicht oder nur schwer nachvollziehbar in der Bedarfsdeckung. Das heißt, der Hersteller oder ich kann nur mit den Angaben rechnen, mit denen dir der Hersteller auch angibt. Und ich habe keinen bis wenig Einfluss auf die Herkunft der verwendeten Rohstoffe. Natürlich kann ich sämtliche Fütterungsformen auch kombinieren. Wichtig ist, dass ich sie dann immer kombiniere. Ich kann nicht einen Tag Barf, einen Tag Trockenfutter, einen Tag Nassfutter machen. Das würde den Magen-Darm-Trakt des Hundes erstmal überfordern. Und am Ende muss jeder Hundebesitzer für sich selbst entscheiden, welche Fütterungsart zu einem selbst und zu der aktuellen Lebenssituation passt. Für mich ist immer wichtig, einmal zu schauen, was ist für den Menschen realisierbar, was passt in den Alltag des jeweiligen Menschen und was ist für den Hund wichtig. Welche Bedürfnisse hat der Hund und wie kann man dann beides zusammenführen, sodass es eine optimale Fütterung für Mensch und Hund gibt. Für den Hund ist es von großer Bedeutung, dass das Futter bedarfsdeckend ist, dass er es gerne frisst, dass er genügend Energie bekommt, ein gutes Haut- und Haarkleid hat. Und Fragen, die der Besitzer für sich selbst klären muss, ist, wie viel Zeit soll investiert werden, wie viele Lagerkapazitäten habe ich, wie genau möchte ich wissen, was im Futternapf landet und was liegt mir persönlich vielleicht auch einfach besser. Bezüglich dem Barfen von Hunden werden immer wieder Fragen an mich herangetragen, auf die ich jetzt im Folgenden noch eingehen möchte. Einmal ist es natürlich so, dass oft die Frage kommt, wie stelle ich sicher, dass mein Hund alle Nährstoffe bekommt. Um herauszufinden, welche Nährstoffe für meinen Hund wichtig sind, gibt es mittlerweile im Internet viele Informationsseiten, wo man sich selbst informieren kann. Auch gibt es kostenfreie Rechner, die man zur Berechnung einer Ration verwenden kann. Wichtig ist, dass man sich wirklich ausführlich einliest und auf qualitativ und fachlich fundierte Informationsquellen setzt. Auf der sicheren Seite ist es, wenn man sich einen Ernährungsberater an die Seite holt, der die Ration einmal gegenrechnet und auch weiß, auf was man achten muss. Wie sieht es mit Fertigbarf aus? Oft wird die Frage gestellt, ob man nicht einfach Fertigbarf verfüttern kann. Dazu gibt es von mir ein klares Jein. Fertigbarf ist für mich nur dann zu empfehlen, wenn es genaue Analysedaten zu den beinhalteten Zutaten gibt. Das heißt, ich möchte genau wissen, wie ist die Aufteilung, wie ist die Bedarfsdeckung, welche Nährstoffe sind zugeführt. Das ist leider in den seltensten Fällen bei Fertigbarf der Fall und damit fällt für mich der große Vorteil darüber, dass ich weiß, was im Futternapf landet, raus. Das heißt, am Ende ist Fertigbarf genauso wie Nassfutter oder Trockenfutter zu werten. Es ist ein Hersteller, der gewisse Angaben über die Inhaltsstoffe gibt, die ich aber nicht mehr zu 100% kontrollieren kann. Dann wird ganz oft bei der Verfütterung von Rohfleisch das Infektionsrisiko genannt. Und die Rohfütterung birgt bei falschen oder unhygienischem Arbeiten das Risiko, dass sich der Hund mit Parasiten, Bakterien oder Viren infiziert. Das kann man vorbeugen durch korrektes hygienisches Arbeiten beim Portionieren und Auftauen. Wenn im gleichen Haushalt immunsupprimierte Menschen oder Babys und Kleinkinder wohnen, würde ich mir die Rohfütterung gut überlegen, beziehungsweise würde ich mich dann gut über den korrekten hygienischen Umgang damit informieren. Dann gibt es verschiedene Barf-Aufteilungen. Die Barf-Aufteilungen kann man selbst vornehmen. Das ist das, womit man in der Regel anfängt. Das heißt, Ziel ist bei allen, dass die Nährstoffe natürlich gedeckt sind. Und jede Aufteilung hat einen bestimmten Ansatz dahinter, also ein jeweiliges Konzept. Das kann man sich einfach mal durchlesen und schauen, was zu seinen eigenen Vorstellungen am besten passt. Wenn der Hund besonders gerne bestimmte Nahrungsmittel frisst oder Abneigungen oder Unverträglichkeiten hat, dann bin ich beim Barfen oder auch bei den selbst zubereiteten, also gekochten Rationen natürlich auf der sicheren Seite. Das heißt, ich kann diese Nahrungsmittel entweder, wenn sie von meinem Hund gerne gefressen werden, natürlich vermehrt hinzunehmen. Aber ich kann bei Abneigungen oder Unverträglichkeiten das dann entsprechend eben auch weglassen. Wenn man sich mit der Zusammenstellung einer Barf- oder Kochration beschäftigt, ist die allererste Frage, wie viel Energie, also wie viel Futter muss in den Hund? Und da muss man sich immer erstmal anschauen, wie habe ich den Hund bisher ernährt und mit welchem Energiegehalt ist er aktuell zurechtgekommen. Also wenn ich einen Hund habe, der weder zu noch abnehmen soll, also dann halte ich mich an den aktuellen Energiegehalt, den ich zugeführt habe. Und das kann ich mit bestimmten Rechnern erstmal mir errechnen. Und wenn der Hund abnehmen muss oder zunehmen muss, kann ich dann den Energiegehalt in der Ration entsprechend anpassen. Die Leckerlis, die man innerhalb einer Woche füttert, müssen natürlich in den Energiegehalt mit einberechnet werden, damit man dann keine Überraschungen erlebt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, mein Hund hat 200 Gramm Trockenfutter am Tag bekommen und zusätzlich habe ich bestimmte Trainingsleckerlis oder Kauartikel gefüttert und ich möchte jetzt eine Gesamtration an Barf herstellen, welche Bezugsquellen habe ich in der Nähe oder möchte ich vor Ort einkaufen oder im Online-Shop? Auch solche Fragen beschäftigen einen BARF-Neuling oder jemanden, der die Futterration selbst zubereiten möchte. Da kann man sich erstmal eine Übersicht über Suchmaschinen holen oder auch Empfehlungen einholen. Es gibt viele Metzger, die Fleisch für die Hundefütterung zur Verfügung stellen oder auch andere Komponenten. Dann gibt es natürlich die Online-Shops, mit denen habe ich auch einige ausprobiert. Wer da Tipps haben will, welche Shops empfehlenswert sind, darf sich gerne einmal bei mir melden. Ja, dann muss man sich entscheiden, welche Fleischsorten man verwenden möchte. Da nochmal ganz klar die Empfehlung, sich auf 2 bis 3 Sorten zu konzentrieren, dass ich später Alternativen für gegebenenfalls Ausschlussdiäten habe, beziehungsweise auch bei Allergien noch Futter- oder Proteinquellen habe, auf die ich zurückgreifen kann. Ganz wichtig, dazu zählen auch die Leckerlis. Das heißt, auch bei den Leckerlis würde ich mich dann auf die 2 bis 3 festgelegten Proteinquellen beschränken und nicht bei den Leckerlis dann querbeet füttern, da auch die Leckerlis dazu zählen, wenn ich jetzt zum Beispiel Pute, Rind und Ente verfütter und an Leckerlis Büffel, Lachs, Hase, Pferd, dann schränke ich mich damit natürlich, also dann sind auch die Futtersorten oder Fleischsorten der Leckerlis bei einer Ausschlussdiät raus. Genau, dann braucht man natürlich Gefriermöglichkeiten. Das heißt, gerade wenn ich bei einem Online-Shop für längere Zeit Fleisch bestelle, dann erspare ich mir natürlich erstmal Versandkosten. Aber ich brauche natürlich daneben dann eine entsprechende Kapazität an Gefriermöglichkeiten, damit ich das entsprechend lagern kann. Dann habe ich die Möglichkeit, Gemüse, Obst und alles, was ich noch mit in die Ration reingemixt habe, vorab zum Beispiel vorzubereiten und einzufrieren. So habe ich es früher gemacht. Ich habe einmal im Monat den Obst-Gemüse-Mix komplett vorbereitet, habe es eingefroren und dann nur tageweise aufgetaut. Natürlich könnte ich auch täglich den Mix zubereiten und das ist so, kommt, denke ich, darauf an, wie viel Zeit habe ich und wie viel Zeit kann ich täglich auch rein investieren. Dann muss man sich entscheiden, ob man Innereien verfüttern möchte, ob man Knochen verfüttern möchte. Nicht jeder Hund verträgt Innereien, nicht jeder Hund verträgt auch rohes Fleisch. Also auch da nochmal der Hinweis, wenn du bisher Fertigfutter gefüttert hast und du überlegst, auf Barf umzustellen, dann teste vorab einmal mit rohem Fleisch. Das heißt, ich gebe täglich mal eine minimale Portion, 5 bis 10 Gramm Rohfleisch mit rein und schau mal, wie der Verdauungstrakt auf dieses Rohfleisch reagiert. Es gibt Hunde, die mit Rohfleisch absolut nicht zurechtkommen. Dann mache ich das Gleiche auch mit den Innereien. Auch Innereien werden nicht immer gleich vertragen. Das heißt, auch da würde ich vorab die einzelnen Komponenten testen und schauen, ob der Hund damit zurechtkommt. Beim Knochen muss man schauen, ob der Hund ein großer Schlinger ist oder ob er, wie er mit Knochen zurechtkommt. Knochen bietet erstmal ein Risiko für Verletzungen. Und da hat man die Möglichkeit, entweder mit Karkassen zu arbeiten oder den Knochenanteil durch ein angepasstes Verhältnis an Knochenmehl zu ersetzen. Wenn ich Hunde habe, die kein rohes Fleisch vertragen, dann hätte ich die Möglichkeit, das Fleisch auch zu kochen. Das heißt, dann sind wir nicht mehr beim Barfen, bei der Rohfütterung, sondern ich koche den Fleischanteil und kann damit Futter für sehr ernährungssensible Hunde zubereiten. Wichtig ist, dass man zum Beispiel Schweinefleisch ausschließlich gekocht verfüttert und bei rohem Schweinefleisch besteht die Gefahr der Übertragung eines Virus. Deswegen gibt es das Schweinefleisch nur gekocht. Wichtig ist aber auch, dass man weiß, dass man zum Beispiel Knochen gar nicht kochen darf, weil die sonst splittern und dann habe ich eine noch höhere Verletzungsgefahr. Das heißt, Knochen fütter ich immer roh. Und so gibt es halt ein paar Dinge, die man beachten muss. Die richtige Fütterung ist keine Nebensache. Ich denke, das ist jetzt auch nachvollziehbar, sondern es ist essentiell für ein langes, aktives und gesundes Hundeleben. Eine wissenschaftlich fundierte Ernährungsberatung schafft Klarheit im Dschungel der Futterangebote und legt den Grundstein für Vitalität, Immunstärke und Lebensfreude bei deinem Hund. Traue nicht allem, was auf Futtermittelverpackungen genannt ist. Lies dir die Inhaltsangaben, die Zusammensetzung gut durch. Es gibt viele versteckte Hinweise auf den Verpackungen. Vielleicht lohnt es sich auch da nochmal genauer hinzuschauen. Wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne. Und mit konsequenter Überwachung und Anpassungen stellst du sicher, dass dein Vierbeiner jederzeit optimal versorgt ist, von der Welpenzeit bis ins hohe Alter. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald.